Fortsetzung zu machen von dem Thema letzten Sonntag.
Wir haben ja heute auch diesen Text aus dem Markus-Evangelium gelesen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie die Jünger gefragt haben den Herrn Jesus, wo willst du, dass wir dir das Passa bereiten? Und der Jesus hat ihnen dann gesagt, was geschehen wird, wenn sie das tun möchten. Wenn sie in die Stadt gehen, dass sie den Mann treffen werden, der einen Krug Wasser trägt. Und wo er hineingeht, da geht hinein und bereitet das Passa. Nun ist dieser Ort ja für uns geistlich gesehen der Ort, wo der Jesus gesagt hat, da bin ich in ihrer Mitte. Lesen wir auch im Johannesevangelium nach der Auferstehung des Herrn, dass der Jesus in die Mitte der Jünger trat, als sie auf dem Saal waren und hatten aus Furcht vor den Juden die Tür verschlossen. Aber der Jesus kam in die Mitte mit dem Gruß, Friede euch. Dass dieser Ort der Ort ist, wo das Passa bereitet wird, wo man sieht, wie er das Lamm Gottes geworden ist, welches die Sünde der Welt wegträgt. Aber wo es auch der Ort ist, wo der Herr Jesus dann das sogenannte Abendmahl, das Gedächtnismahl, oder wir dürfen auch sagen, den Tisch, seinen Tisch, den seinen geschenkt hat. Aber bevor er das getan hat, dieses Letztere, da geschah doch noch einiges, was uns die Schrift berichtet. Und da müssen wir einige Evangelien lesen, um das herauszufinden. Das Blut des Herrn Jesus, das ist so wunderbar und so kostbar. Wir haben gesungen, du hast uns erlöst durch dein Blut. Das bedeutet doch, dass wir Gebundene waren. Das Blut hat uns also losgemacht von dem Fluch, der auf uns lag. Das Blut hat uns losgemacht von der Gebundenheit an Satan, der uns ins Verderben gezogen hätte. Und das Blut hat uns auch losgemacht von den Bindungen zu dieser Welt. Wie anders hätte der Apostel Paulus sonst sagen können, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Blut hat aber auch uns reingewaschen. Wir waren nicht nur gebunden unter dem Fluch und unter dem Strafgericht Gottes stehend, sondern wir waren beschmutzt von oben bis unten mit dem Schmutz der Sünde, der uns gewaschen hat in seinem Blut. Das war nötig, damit wir rein und heilig vor Gottes Angesicht erscheinen konnten. Aber das Erlösungswerk ist ja auch so groß und so weit, dass es nicht uns immer wieder in die Verdammnis hätte fallen lassen, in die Sünde hätte fallen lassen und dann hätten wir sagen müssen, jetzt habe ich wieder gesündigt, was passiert denn jetzt? Jetzt ist wieder alles aus. Nein, das Erlösungswerk Gottes ist so, dass er sich ausgedacht hat, sie werden es wie unter dem Gesetz dann nicht schaffen. Ich muss etwas Neues machen, ich muss mein Leben in sie hineingeben. Deswegen konnte der Apostel Paulus auch sagen, Christus ist mein Leben. In doppeltem Sinn. Aber das Blut reicht auch dafür, wenn wir über diese Erde gehen, uns zu reinigen durch das Wort Gottes. Damit wir eben in Gemeinschaft bleiben können mit ihm. Sonst wäre die Gemeinschaft immer wieder abrupt unterbrochen, sobald ein sündiger Gedanke uns durchzieht oder wir wieder in Sünde geraten. Dann dürfen wir immer wieder kommen Und dann sagt uns die Schrift, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir das jetzt lesen, was wir heute Morgen auch gelesen haben aus Markus 14, ich möchte diesen kurzen Abschnitt lesen, bevor der Jesus uns seinen Tisch geschenkt hat, das Abendmahl gegeben hat. Und als es Abend geworden, Vers 17, Kapitel 14, Vers 17, kommt er mit den Zwölfen. Ihr Lieben, wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Da waren doch zwei Jünger weggegangen und die hatten dann das Passa bereitet. Aber hieraus sehen wir, dass diese beiden Jünger, die Apostel, zurückgegangen sind und haben dem Herrn und den anderen Mitaposteln gesagt, kommet, alles ist bereit. Der Jesus ja mal in diesem Gleichnis von dem großen Mahl berichtet, den der König eingerichtet hat und hat gesagt, kommt, 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 ich lade euch ein, kommt, alles ist bereit, seine Boten ausgesandt. Und hier werden die gesagt haben, so, Herr, wir haben den Obersaal gefunden, der ist mit Polstern belegt. Der Hausherr hat uns so freundlich dahin geleitet. Ja, und das stimmte mit dem Mann, mit dem Krug, mit Wasser. Und wir haben das Passahlamm bereitet. Und jetzt freuen wir uns, Herr Jesus, wenn du kommst, um mit uns das Passa zu essen. Aber die Schrift sagt hier, und als es Abend geworden war, im Lukas-Evangelium heißt es, als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tische und die zwölf Apostel mit ihm. Und das hat mein Herz so erfreut zu sehen. Die beiden Apostel waren zurückgekommen, haben nicht gesagt, ja, jetzt kommt mal mit, wir haben das alles gefunden, wir zeigen euch das. Sondern sie haben das, was sie gefunden haben, dem Herrn zu Füßen gelegt und haben sich, ihr Lieben, wieder eingereiht in die Reihe der zwölf Apostel. So muss es sein, und so soll es sein, und so soll es bleiben. Wahre Führerschaft im Volke Gottes zeigt sich darin, dass die Führer, ja, sich in jeder Weise dem Herrn Jesus unterordnen, und nichts anderes sein wollen als Brüder unter Brüdern. Und während sie zu Tische lagen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, welcher mit mir isset. Sie aber fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch nicht ich und ein anderer doch nicht ich. Auch das, ihr Lieben, hat mich sehr bewegt. Immer wieder. Weil, gut, Petrus hat dann später gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde dich nicht verlassen. Aber hier wird uns die andere Seite, die positive Seite gezeigt. Sie haben alle gesagt, Herr, ich werde das doch wohl nicht sein, bitte bewahre mich davor. Zum anderen Evangelium, da sehen wir, dass auch Judas gesagt hat, doch nicht ich. Und der Herr dann sagt, du sagst es, du bist es. Und wie wagt er, Jesus, wir haben heute aus Psalm 55 gelesen, in seinem Herzen erschüttert, dass einer, der 3,5 Jahre mit ihm gegangen war. Die Schrift sagt, er hat seine Verse wieder mich erhoben. Er hat mir den Rücken zugewandt und ist hingegangen, um mich zu verraten. Der, der mit mir isset. Psalm 55 heißt es, die wir trauten Umgang miteinander pflogen. Die wir miteinander gingen in das Haus des Herrn mit der Menge. Mit der Stimme des Lobes, den Herrn gelobt. Und in seinem Herzen war, ich könnte Geld damit machen. Die wollen doch Die wollen doch ihn haben. Der wird sich schon irgendwie befreien, der wird das schon irgendwie machen. Hauptsache ich habe meinen Vorteil, ich habe mein Geld. Welcher mit mir ist? Sie haben alle gesagt, doch nicht ich und ein anderer doch nicht ich. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel eintaucht. Es wird ja so gewesen sein, dass da eine Schüssel war, wo das Passahlamm wohl drin war, wo sie auch die Soße drin hatten. Da haben sie die Hand eingetaucht mit einem Bissen Brot, vielleicht in die Soße, ein Stück Fleisch gegriffen und gegessen. Ja, Gemeinschaft, Tischgemeinschaft, sich ernähren von derselben Speise, sich ernähren von dem Passahlamm und doch im Herzen ja ganz woanders sein. Wir haben das ja auch in der Praxis erlebt. Bin gestern darauf gekommen, die Tochter war zu Besuch mit ihren vier Kindern und die Älteste erzählte, dass sie in der Jugendgruppe da einen 14-Jährigen haben, der so, ja, Geschichte ist seine Sache, der mit 14 Jahren kann der jetzt schon Geschichte studieren. Ich weiß nicht, ob der zur Universität geht und der hätte da eine Predigt gehalten. Also, der hat wohl auch ein fotografisches Gedächtnis, aber sowas kenne ich. Und habe ich dann daran erinnert, dass wir aus unserer Mitte auch, und dieser junge Mann war als Junge, der als Kind schon gepredigt gehalten hat, Versammlung gespielt hat und sich hinterher ganz abgewandt hat, wir wissen nicht, was in seinem Herzen ist. Aber es ist möglich. Ich weiß noch, wie er bei uns in der Gemeinde in Witten war und da hat er Stellen vorgelesen, da hat mein Herz berührt. Aus den Psalmen, alles Stellen, wo es von den Tränen die Rede ist. Meine Tränen sind zu meiner Speise mir geworden. Weil sie den ganzen Tag sagen, wo ist dein Gott und so weiter. Da war ich so berührt. Hat auch gepredigt. Gut. Wir wissen nicht, was wirklich ist. Der Herr kennt, die sein sind. Aber ich will nur sagen, es ist möglich. Und es ist ja auch hier bei dem Judas so gewesen, man hatte ihn nicht erkannt. Die Apostel, die haben einfach nicht begriffen, wenn der Jesus jetzt sagt, einer der Zwölfe, der mit mir in die Schüssel eintaucht und sagt dann noch, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Diese Worte des Herrn Jesus, das sind doch Hammerschläge, ihr Lieben. Wenn man da nicht erschüttert wird, wenn in meinem Herzen etwas vorgeht und der 3,5 Jahre nur Liebe, Worte der Gnade aus seinem Munde hervorkam, so viel Wunder getan hat. Wenn der das sagt und ich nicht niederfalle und meine Schuld bekenne, was ist dann? Da muss man sagen, ja, dem ist nicht zu helfen. Da muss man eben auch sagen, das sind welche, die nicht zum ewigen Leben bestimmt sind. Er hat sie gerufen, sie haben nicht gewollt. Aber es ist ja nun so gewesen, dass bei dieser Feier des Passahs, und es ist auch sehr interessant, dass hier überhaupt nicht von der Feier selber etwas gesagt wird, sondern es wird dann gleich übergegangen dazu, dass der Herr Jesus das Gedächtnismahl eingesetzt hat. Aber aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, die haben ja die ungesäuerten Brote gegessen, die haben das Passa gefeiert und sie haben auch einen Kelch gehabt beim Passa. Und da hat der Herr Jesus zum Beispiel gesagt, teilet ihn unter euch. Das Wort Gottes ist sehr genau. Das bezieht sich auf Israel. Die haben alle ihren Teil im Lande der Verheißung. Werden sie alle ihr Teil wieder bekommen. Deswegen teilet. Als er das Gedächtnismahl eingesetzt hat, da sagt er, trinket alle daraus. Sehr interessant. Aber was dann während des Passamahls noch geschah, das finden wir im Johannesevangelium. Wenn wir das einmal aufschlagen, Johannes Kapitel 13. Das ist auch so zu Herzen gehend. Johannes teilt uns das mit, was dort geschehen ist. Da heißt es vor dem Feste des Passa, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Da wird uns gezeigt, auch das Versagen der Jünger, dass sie dann später alle geflohen sind und haben den Herrn Jesus alleine gelassen, konnte die Liebe des Herrn zu den Seinen nicht reduzieren. Er hat sie bis ans Kreuz geliebt und über das Kreuz hinaus. Du bist mein. Ich lasse dich nicht. Jakob hat gesagt, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Aber der Herr sagt, ich lasse dich nicht. Ich habe dich erlöst. Du gehörst mir. Meine Schafe. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, wir haben uns ja schon daran erinnert, dass wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, ja, immer wieder den kleinen Finger reicht, der nimmt den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten. Gottes Wort sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und der Jesus hat gesagt, das ist so, wenn der Teufel raus ist aus dem Herzen und das Herz ist leer, aber nicht mit der Gnade Gottes gefüllt, dann geht dieser böse Geist hin und nimmt sich 7 Geister mit, die noch böser sind als er und kehrt zurück, findet das Haus ja geschmückt und so und dann kehrt er da wieder ein. Ich glaube, dass wir das hier bei dem Judas haben. Der war halb dabei. Ein halber Christ ist gar kein Christ. Wir wollen mit ungeteiltem Herzen ihm folgen, aber wir wollen das Herz auch öffnen. Wir haben das mit den Kindern immer gesungen. Komm in mein Herz, komm du in mein Herz. Nimm ganz es ein. Komm in mein Herz, Herr Jesus. Das hat er nicht gemacht. Äußerlich alles mitgemacht. Und im Übrigen war das ja auch, als Herr Jesus mit dem Kreuz nach Golgatha ging, da waren ja die Vorbereitungen für das große Passafest in Jerusalem auch in vollem Gange. Der Tag dieses Passas war groß, heißt es an einer Stelle. Sie wollten auch nicht hineingehen zu dem Pilatus, um sich nicht zu verunreinigen, um das Passa zu essen. Religiosität. Und Jesus kreuzigen. Und jetzt schauen wir, was der Jesus tut. Steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Ich glaube, dass uns der Heilige Geist hier daran erinnert, dass wir in die durchbohrten Hände schauen sollen, dass diese durchbohrten Hände der Beweis sind, dass der Vater ihm alles übergeben hat und dass der Jesus das Erlösungswerk zur Ehre und Verherrlichung Gottes getan hat. Johannes der Täufer hat ja schon gesagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Durch den und für den alle Dinge sind, der sich selbst erniedrigt und gehorsam ward bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuze. Und diese Hände, mit denen er durch das Wort seiner Macht, sagt die Schrift ja, die Welten trägt, die machen jetzt etwas ganz, ganz anderes. Also wissend, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschest meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße alleine, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Der Sohn Gottes legt, und hier in diesem Evangelium wird er uns doch in besonderer Weise als der ewige Sohn Gottes vor Augen gestellt, der legt sein Oberkleid ab. Der zieht eine Schürze um, gießt Wasser in das Waschbecken. Waschbecken waren ja immer da, wegen der Reinigungssitte der Juden. An ihn ja den Herrn Jesus beschimpft im Grunde, dass seine Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen hatten. Das taten die ja nicht. Er gießt Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen. Wir wollen auf die Hände und auf das Tun unseres Herrn Jesus sehen. Weil er hinterher sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr das genauso macht. Aber wir wollen darauf sehen, dass er das Wasser in das Waschbecken gegossen hat. Dass er einen Sklavendienst tut. Der Erste, wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Diener sein. Das macht er jetzt hier. Von der Waffenrüstung heißt es ja, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Aber dazu gehört auch diese Wahrheit, sich zu umgürten, um zu dienen. Und ein leinenes Tuch zu haben, mit dem man sich umgürtet hat, um abtrocknen zu können. Das weiß man ja, wenn man mit nassen Füßen wieder läuft, dann sind die wieder ganz schnell schmutzig, ne? Müssen ja getrocknet werden. Die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Und nun haben wir wieder die Freude, unseren Freund Petrus, Simon Petrus, zu begegnen. Also den muss man einfach ins Herz schließen, weil der ist so durchschaubar, so ehrlich, in dem, was er gut macht und dem, wo er meint, er müsse das auch so machen und nicht so wie der Herr. Zu Simon Petrus und spricht zu ihm, der spricht zu ihm dann, Herr, du wäschest meine Füße? Du wäschest meine Füße, das geht doch nicht. So interessant, dass er nicht vorher schon gemeckert hat, ne? Ihr könnt doch das nicht an euch geschehen lassen. Ich warte mal, bis er zu mir kommt und dann werde ich dem Herrn schon sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber der Jesus antwortete ihm so lieb und das ist so ein gutes Wort für uns alle. Wenn wir in Situationen kommen, wo wir den Herrn nicht verstehen. Er sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Es sind so viele Dinge in unserem Leben, dass man fragt, Herr, warum? Warum musste der Anstreicher gerade sein Auto vor meiner Garage parken? Vor der Garagentür. Nebenan war Parkplatz frei. Und dann hatte der Lutz den Unfall. mit seinem kleineren Auto. Wenn er in meinem gesessen hätte, wäre das nicht passiert. Herr, warum? Zweifle nicht an meiner Liebe. Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Nein, wir können nicht alles verstehen. Aber wir können ihm vertrauen. Dann werde ich, was mein Glaube fand, erkennen, wie ich bin erkannt. An jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Du wirst es aber hernach verstehen. Wir sehen ja, dass Petrus, wenn wir seine Briefe lesen, was für ein tiefes Verständnis und was für ein Liebesverhältnis der Petrus mit dem Herrn Jesus und mit den Gläubigen dann hat. Was die Gemeinde Jesu dann an ihm hatte. Aber hier, da war der Edelstein noch nicht so ganz geschliffen. Der musste noch ein bisschen geschliffen werden. Naja, und Petrus, der immer aufs Ganze geht, der sagt dann natürlich zum Herrn, du sollst nimmer mehr meine Füße waschen. Herr, das kann ich doch nicht annehmen, dass du das machst. Sklavendienst. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Ich freue mich, dass wir eine sehr genaue Übersetzung haben und ich vertraue, dass diese Übersetzung hier in dem Punkt auch sehr genau ist. Weil der Jesus sagt ja nicht hier, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Der Evangelist Johannes schreibt ja in seinem Brief, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Nicht einmal Kind und dann nicht mehr Kind. Aber, und ich habe das ja sicher hier auch schon mal gesagt, habe ich von alten Brüdern bei uns aus der Versammlung, die haben immer gesagt, unsere Errettung, das ist ein armdickes Tau. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Aber die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die Gemeinschaft mit ihm, das ist ein dünner Faden. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Wir merken das dann ja auch. Und es ist ja gut, dass wir das merken. Ein vorschnelles Wort, eine Handlung, ein übler Gedanke oder in die Sünde gerutscht. Herr, ich bin wieder schmutzig. So hast du keinen Teil mit mir. Du willst doch Gemeinschaft mit mir haben, Petrus. Da musst du dir auch die Füße waschen lassen. Na, Petrus ist damit noch nicht so ganz zufrieden. Er sagt dann zu ihm, Herr, jetzt geht er aufs Ganze. Nicht meine Füße alleine, sondern auch die Hände und das Haupt. Wenn schon, denn schon, ne? Aber der Jesus wollte doch uns symbolisch etwas beibringen, uns seinen Jüngern. Nämlich Füße waschen. Zweierlei. Erstens, dass meine Füße gewaschen werden müssen. Und das nächste, das sehen wir dann gleich in den folgenden Versen. Aber der Jesus sagt, du bist ein Kind Gottes. Du hast doch damals am See Genezareth vor mir auf den Knien gelegen und hast gesagt, gehe von mir hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geglaubt hat er ja vorher schon. Das war bei mir ja auch so. Aber als ich dann mit 13 Jahren auf den Knien gelegen habe und habe gesagt, ich stehe nicht eher auf, bis dass ich's weiß, dann kommt doch so ein Punkt in das Leben hinein, wo man weiß, nun habe ich den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, denen ich nicht wert. Ich sage es nochmal, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Also und deswegen sagt der Herr Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Im Offenbarung wird das ja auch gesagt, die da gewaschen sind im Blute des Lammes. Wir haben ja nicht so diese Beziehung zu diesem, wie manche sagen, diese Bluttheologie. Aber das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Ohne dem geht's nicht. Ihr Lieben, wir sind ganz rein. Ihr seid rein, sagt er, Also hier nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Warum? Jetzt die Woche war das im Übrigen auch in der Herrnhuter Losung, so Losungstext. Und da kommt ja die Nachbarin, die bei mir putzt. Und ich war noch nicht fertig mit der Andacht. Und dann habe ich das, diesen Abschnitt gelesen und habe ihr das dann erklärt, versucht zu erklären. Man hat so den Eindruck, wenn ich sie schon mal frage, immer kennst du das Lied oder weißt du das oder null Ahnung. Und da konnte ich ihr erklären, was das bedeutet, das Kreuz, wie man ein Kind Gottes wird, aber dass man dann doch nötig hat, auch als Kind Gottes, weil man immer wieder in Sünde gerät, ob man will oder nicht, man möchte ja nicht, und da braucht man die Fußwaschung. Man geht, damals hatten die ja Sandalen an, über diese Erde, und da ist staubig, die hatten ja noch nicht so Asphalt, aber uns ist ja auch dreckig. Die Füße werden einfach schmutzig. Die Augen, was wir sehen, die Ohren, was wir hören. Natürlich wollen und sollen wir schnell immer sagen, Herr, ich will das doch nicht. Das ist ja schon ein Stück der Fußwaschung. Jedenfalls, der Herr Jesus erklärt das hier, und er sagt, ihr seid rein, aber, er fügt hinzu, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Im Übrigen ist das ja hier noch einmal ein Ruf an Judas. Judas, willst du das wirklich tun? Er wird, wenn er vor dem Richterstuhl steht, vor dem Thron, dem großen weißen Thron, da wird er nicht eine Antwort geben können. Er hat immer wieder die Chance bekommen. Aber er hat dem Teufel die Hand gereicht. Wir lesen noch weiter ab Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wiederum zu Tische und spricht zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber auf dass die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben, aufgehoben. Psalm 41, Vers 9 steht in der Anmerkung. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir haben hier wieder einen Abschnitt in der Heiligen Schrift, wo uns das, was vorher getan wird, so ähnlich, wie wir es ja jetzt auch im Buch Daniel gefunden haben, präzise erklärt wird, was der Sinn dessen war. Der Jesus hätte ja auch sagen können, Petrus, steh mal auf, gieß Wasser rein und dann Füße waschen. Das hat der Jesus sich selber nicht nehmen lassen. Und es ist ja schon oft genug gesagt worden, trotzdem wiederhole ich's, das Wasser, das war nicht kalt, da wären die Füße nicht so richtig sauber, ja. Man kann auch Gottes Wort jemanden um die Ohren hauen, oder um die Füße hauen, sage ich jetzt mal, ja. Das Wasser war auch nicht so heiß, dass wenn man da mit den Füßen in das Wasser, oh, das ist ja viel zu heiß, sondern das Wasser hatte die richtige Temperatur. So ist unser Herr. Wenn wir in unserem Herzen dem anderen wohltun wollen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Versuche bei jedem Dienst, auch dem geistlichen Dienst, dich in die Lage des anderen zu versetzen. Wenn wir das Herz nicht erreichen, dann hat alles keinen Sinn. Denen wir dienen wollen, die müssen so wie der Herr Jesus ein Herz für die anderen haben. Nun, der Jesus, nachdem er die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, ist also nicht so, dass der Jesus gesagt hat, nun lauf im Leben immer mit dem Dienerschutz, mit der Schürze herum. Sondern Christen gehen aufrechten Ganges. Aber die wissen auch, wenn was dran ist. Wenn es dran ist, Füße zu waschen, dann geht das nicht mit Oberkleid. Aber wenn die Füße gewaschen sind, dann darf auch das Oberkleid wieder angezogen werden. Denn jeder hat seine Aufgabe auch in der Gemeinde Jesu. Wir haben das ja anhand der beiden Jünger, der beiden Apostel, die hingegangen sind, das Passa zu bereiten, auch gesehen. Die hatten diesen besonderen Auftrag. Aber sie haben es im Rahmen, will ich mal sagen, der Gemeinde Jesu getan und sind nicht aufgestanden und haben gesagt, also jetzt muss ich aber hier eine Stufe höher setzen. Wenn mir danach, fällt mir gerade ein, nach Rumänien kommen, in die Versammlungen, dort auch Brüderversammlungen, die haben dann so ein Podest. Ne? Und wenn ich dann schon mal in solch eine Versammlung kam, da wurde ich dann immer da hochgeholt. Die Brüder saßen, die so den Dienst taten oder die Ältesten waren, die saßen dann immer höher auf dem Podest, damit sie auf die Gemeinde herunterschauen können. Ist ja auch vielleicht nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass es schön ist, dass man immer den Geschwistern ins Gesicht schauen kann als verantwortlicher Bruder. Aber so ist es nicht. Wir haben nicht diese Abstufung, dass jemand höher oder niedriger ist. Wenn jemand von dem Herrn geadelt wird, dass er eine besondere Gabe hat, ein besonders großes Herz, eine besondere Weisheit, dann ist er höher und braucht sich gar nicht höher setzen. Alle werden das sehen und anerkennen. Jesus hat also die Oberkleider genommen und dann hat er sich wieder zu Tische gelegt in die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Wenn man so will, er hat sich wieder auf seinen Platz in die Versammlung hingesetzt und war wieder Bruder unter Brüdern, wenn er auch der Erstgeborene vieler Brüder ist, ja ganz klar. Und dann sagt er, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ja, und die Frage ist ja an uns alle gestellt. Hat der Jesus uns das schon mal getan? Hat er uns schon mal die Füße gewaschen? Wo wir vielleicht mit Tränen diesen Liebesdienst von ihm angenommen haben und gesagt haben, Herr, du bist einfach wunderbar. Wir haben uns daran erinnert, der Jakob hat gesagt, ich lasse dich nicht. Aber viel größer ist, dass er sagt, ich lasse dich nicht. Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Lehrer und Herr und ihr saget recht. Das wollen wir uns auch immer wieder sagen. Es ist nicht ein Bruder, der eine besondere Gabe hat und hier steht und predigt, sondern es ist der Herr, der zu uns spricht. Und der uns aus seinem Wort belehrt. Denn er ist es. Er sagt, ich bin es. Im Übrigen liegt da ja auch, da freue ich mich jetzt wieder dran, mit diesem Ich bin, ne? Der ewig Seiende. Er ist der Ich bin. Ich bin der Ich bin. Der hat uns die Füße gewaschen. Und dann sagt er weiter, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe. Und ich denke, es ist niemand hier von uns, der sagen kann, das hat er bei mir noch nie getan. Wenn ich das nun getan habe, so sollt ihr das auch tun. Das steht hier aber nicht. Die Bibel ist eben sehr, sehr genau. Der sagt, so seid auch ihr schuldig. Wisst ihr, es gibt im bürgerlichen Gesetz eine Hohlschuld und eine Bringschuld. Hier haben wir eine Bringschuld. So seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Wenn wir uns begegnen, Das müssen ja nicht lange Predigten und Reden sein. Aber ich denke gerade wieder an dieses schöne Wort aus den Sprüchen, ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Wie gut tut das, wenn ich mich aufgeregt habe und ein Bruder begegnet mir und legt seine Hand mir auf die Schulter und sagt, ach Gerhard, weißt du was? Jetzt falten wir mal die Hände und bring's dem Herrn. Da brauch ich gar nicht predigen. Hat er mir die Füße gewaschen. Das ist nicht kompliziert, ihr Lieben. Aber wir sind schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wir wollen das wieder neu üben. Indem wir uns begegnen, dass wir auch hinhören. Manchmal sind Betrübnisse des Herzens da und nur wenn wir ein offenes Ohr haben zu ihm, zu unserem Herrn, dann hören wir auch aus dem, wie wir miteinander reden, heraus, wo der Schuh drückt. Und manchmal gibt's ja vielleicht auch die Notwendigkeit, ein Gespräch zu führen und sagen, du, guck mal, machst du das denn richtig? Fällt mir gerade ein, wir haben ja bei uns da auf dem Wöllberg so ein Nachbarschaftstreff einmal in der Woche. Und ein Nachbar, der zieht aus jetzt und hat ein Haus gekauft und hat mir dann erzählt, mit dem Stress, den er jetzt schon mit den Nachbarn hat, da wo er jetzt hinzieht und das Haus, da muss er noch reparieren und alles. Ich hatte das eigentlich längst vergessen, aber ich habe ihm dann wohl sinngemäß gesagt, hör mal, weißt du, ich habe da mal sehr gute Erfahrungen mitgemacht zu denen, die dir Stress machen. Da gehst du jetzt hin und klingelst und nimmst mal einen Blumenstrauß oder irgendwas anderes mit, grüßt sie ganz herzlich und sagst, ich wollte mich doch bei Ihnen schon mal vorstellen, hab Ihnen mal hier einen kleinen Gruß mitgebracht, wir werden ja demnächst Nachbarn werden und dass wir eine gute Nachbarschaft da miteinander haben. Nur ich hatte das längst vergessen. Neulich traf ich ihn wieder und dann fing er an zu erzählen und sagte, ja, so und so war das. Und da bin ich hingegangen, das hast du mir doch gesagt. Und das hat funktioniert. Ich bin dir da so dankbar dafür. Ja? Das sind diese kleinen Dinge, die wir einander tun können. Dass wir uns gegenseitig helfen. Und ich will mal sagen, es gibt Nachsorge. Ja? Aber es gibt auch Vorsorge. Der Jesus, der macht bei uns ja auch oft Vorsorge. Wir gehen ja zum Arzt, nicht Vorsorge, kennt ihr alle. Und Vorsorge bedeutet, dass er zu unserem Herzen spricht und uns mal ein Wort schenkt, dass wenn dann plötzlich etwas passiert, dass wir dann schon wissen, oh, heute Morgen hast du in der Losung, hast in deinem Bibel, in deiner Andacht das und das. Mach das jetzt nicht. Und das Allerschönste ist ja, wenn das Innere, bei mir ist das manchmal so, dass ich dann explodiere. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man war immer ganz lieb und dann war es aber zu viel, was zu viel ist. Und dann bumm, ne? Da muss man noch hingehen und muss sich entschuldigen. Ne? Aber wenn das weggenommen wird durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, dass er an uns arbeitet, dann fällst du wieder auf die Knie und sagst, Herr, was hast du mit mir gemacht? Du hast mich ja verändert. Denen Füße waschen, verändert uns. Wir werden verändert, wenn wir uns die Füße waschen lassen und wenn wir die Füße anderen waschen. Ja, der Jesus sagt, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, was denn? Hat er eigentlich vorher jetzt etwas anderes gesagt. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte als der ihn gesandt hat. Ja, was sollte er tun? Ja, das hatte er vorher gesagt. Er sagt, ich bin euer Herr. Ihr seid glückselig, wenn ihr das tut, was ich getan habe. Wir haben selber den Segen und den Nutzen davon. Aber dann fügt der Jesus ja noch hinzu, ich, also er sagt dann, wenn ihr dies wisset, Das muss also innerer Herzensbesitz werden, dass man sagt, so Herr Jesus möchte ich sein, lass mich werden so wie du. Das muss ich ergreifen in meinem Herzen. Wenn ihr dies wisset, dann glückselig seid ihr. Nicht nur das Wissen, der Jesus ist ja wunderbar. Wenn ihr das wisst, wenn ihr es tut, das Wissen nützt doch alleine nichts. Man könnte, man sollte, man hätte. Ich weiß das zwar, aber, ja, was aber? Aber, nix aber mehr. Herr Jesus, du hast es gesagt und so will ich es tun. Und du weißt, ich habe Mühe damit. Schleif weiter an mir und knete mich weiter, damit ich ein Gefäß zur Ehre werde, nützlich dem Hausherrn. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe. Gut, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Aber wenn wir denn dann sagen dürfen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ja, dann bist du auch auserwählt. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, was wollen wir denn noch mehr? Erben Gottes und Miterben Christi. Sind da noch Wünsche offen? Ja, wir gehen durch Schwierigkeiten. Der Herr Jesus weiß das auch. Im Alten Testament ist schon gesagt, in all ihren Bedrängnissen ward er bedrängt. Er sieht das doch. Und er trauert mit und leidet mit. Ja, und da war der, von dem er sagt, die Schrift muss erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wieder mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, auf dass ihr, wenn es geschieht, glaubet, dass ich es bin. Wir sollten nicht sagen, ja, warum hat der Herr uns das denn nicht besser erklärt, das mit dem Judas? Und jetzt, ja, was ist denn mit dem Herrn? Jetzt ist er weg, uns weggenommen. Wie geht es denn jetzt weiter mit uns? Die Jünger, die nach Emmaus gingen, die sagten, wir dachten, dass er der sei, der Israel erlöse. Und der Jesus sagt hier, wenn es geschieht, fürchtet euch nicht, glaubet, dass ich es trotzdem dennoch bin. Und dann, merkwürdigerweise, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich irgend senden werde, nimmt mich auf. So, ich hab euch doch gesandt. Paulus sagt, ihr seid Gesandte für Christus. Wenn er uns gesandt hat, dann wird es auch Menschen geben, die uns aufnehmen. Und damit tröstet er jetzt hier die Jünger. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich lese der Vollständigkeit halber jetzt nur noch die Verse weiter bis Vers 30 oder 31. Als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede. Haben wir uns schon drüber unterhalten. Es kommt wieder so eine kostbare Stelle. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische in dem Schoße Jesu. Leugnen wir das nicht auch alle? Naja, ich meine, es waren 12 Apostel, es konnte ja nur eigentlich 2 so nah sein, ne? Aber einer davon war Johannes, das war ja auch der Jüngste. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl wäre, von welchem er rede. Jene aber, sich an die Brust Jesu lehnen, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Wer sich an die Brust des Herrn Jesus lehnt, der hört auch den Herzschlag des Herrn. So nah dürfen wir ihm sein. Jesus antwortete, jener ist es, welchem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simon, Sohn dem Iskariot. Sie haben bis dahin immer noch nicht gewusst, dass Judas das ist. Jetzt macht der Jesus ihn offenbar. Und nach dem Bissen, als er den Bissen genommen hatte, im anderen Evangelium wird das so gesagt, fuhr alsdann der Satan in ihn. Satan hatte vorher schon Macht über ihn, aber jetzt nahm er ganz Besitz von ihm und er wurde ein willenloser Sklave der satanischen Macht. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tue schnell. Keiner aber von den zu Tische liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Kann man ja nicht für möglich halten. Aber Judas war so vollkommen gut getarnt, dass das keiner gemerkt hat. Denn etliche meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest bedürfen. Oder, dass er den Armen etwas geben sollte. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, es war aber Nacht. Nun liefen die Füße automatisch. Der Heilige Geist lässt uns hier sagen, es war aber Nacht. Für Judas war es ewige Nacht schon angefangen. Für die Welt war es die Nacht der Verwerfung des Herrn Jesus. Und für den Herrn Jesus war es die Nacht, wo er verraten wurde und wo endgültig besiegelt wurde in dieser Nacht, dass er verurteilt werden würde zum Tode am Kreuz. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und alsbald wird er ihn verherrlichen. Unser geliebter Herr sagt nicht, ja, könnt ihr euch das vorstellen, da geht der Judas jetzt hin und mich, seinen geliebten Herrn, er sollte mich doch lieben, geht er und verrät und will ihn jetzt verkaufen für 30 Silberlinge. Nichts von alledem. Unser Herr wusste, es musste so geschehen. Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden? Es ist doch vorausgesagt. Der Jesus hat wirklich den Kelch vom Vater genommen aus der Hand des Vaters und hat ihn ausgetrunken bis zur Neige.